What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute ist Guido Woska, Chief Client Officer und Managing Partner der global agierenden Agentur ManyOne, mein Gast. Unser Gespräch konzentriert sich dieses Mal auf das Thema Strategic Creativity. Guido verrät, warum sie bei ManyOne viel Wert auf die Balance zwischen Strategie und Umsetzung legen, bei der kreatives Prototyping und messbare Ergebnisse eine ganz zentrale Rolle spielen. Außerdem nehmen wir die Philosophie der Liquid Organization und Ansätze wie das Team-of-Teams-Modell genauer unter die Lupe. ManyOne ist 5 Jahre nach Gründung auf 300 Mitarbeitern in 11 Ländern gewachsen. Es muss also ganz zwangsläufig die Frage folgen, ob eine gewisse Größe für die Gründer wichtig ist. So viel kann ich vorab verraten, absolut. Vor allem mit Blick auf Resilienz, Relevanz und Anziehungskraft der Agentur auf Kunden und Talente. Wie das geht, welche Rolle M&A und der Cultural Fit dabei spielen, erfahrt ihr in dieser Folge. Euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo lieber Guido, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch zur Zukunft der Agenturen heute. Schön, dass du da bist.
Danke dir für die Einladung, Kim. Ich freue mich auch.
Du, bevor wir einsteigen, weil ich habe 1000 Fragen an dich, ein paar Worte zu dir und zu ManyOne, weil ich muss gestehen, in meiner Bubble war ManyOne noch nicht so präsent. Und als ich dann über euch erfahren habe, dachte ich so, mein Gott, wieso war das eigentlich so? Ich kann ja gar nicht dran vorbeikommen an ManyOne. Deswegen ganz paar Worte vielleicht vorweg. Du bist Global Managing Partner und Chief Client Officer bei der strategischen Designberatung ManyOne. Hast mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Strategie, Design und Technologie. Und die global agierende Agentur wurde 2019 in Kopenhagen gegründet und 4, fast 5 wahrscheinlich Jahre später seid ihr extrem gewachsen. Also ihr seid heute 300 Mitarbeitende in, ich glaube, 14 Büros, 11 Ländern. Das Themenspektrum reicht von UX-UI-Design über Service-Design, Brand-Design, Kommunikationsdesign bis zu strategischer Beratung mit Fokus auf Produkt-, Service- oder Geschäftsmodell-Innovationen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Das ist ManyOne,
ja,
oder?
In a nutshell? Okay. Genau, ja. Das ist ManyOne in a nutshell, genau. Sehr viel in einer kleinen Nussschale, aber ja, das passt, genau.
Und sag mal, du bist von Haus aus Designer? Das ist deine Passion, deine Herkunft?
Ja, genau. Richtig. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang sogar mal BWL studiert, habe die ersten 3, 4 Semester ganz klassisch, wollte in die Managementberatung, habe ganz klassisch BWL studiert in Berlin und habe dann aber gemerkt, dass meine Passion doch stärker noch da drin ist oder da drin liegt, Dinge umzusetzen, Dinge greifbar zu machen, zum Leben zu erwecken und habe dann mich dahingehend verändert, dass ich an der Universität der Künste dann ein relativ neues Studienfach damals belegt habe und dahin gewechselt bin. Das nannte sich Electronic Business im Kommunikationsdesign und habe halt eben da tatsächlich diese Schnittstelle zwischen klassischem Kommunikationsdesign, was auch stark in die Marke reinging, kombiniert eben mit dem damals noch relativ neuen Schwerpunkt digital kombiniert und bin auch damals das erste Mal so ein bisschen in diese Kombination aus strategischer Sicht auf Themen und Umsetzbarkeit durch Design gestoßen und habe das damals dann gemacht, habe das dort abgeschlossen, noch als Diplom habe dann die ersten Jahre mir wirklich meine Sporen als Designer verdient, habe mit 3 Freunden während des Studiums schon eine ganz kleine Agentur gehabt in Berlin, wo wir viel Kommunikations- und Markenprojekte gemacht haben, die teilweise auch uns von größeren Agenturen dann rübergegeben wurden, wenn sie einfach nicht genug Ressourcen hatten, so ganz klassisches Freelancing oder Overflow-Business und haben das dann 2, 3 Jahre gemacht und das war der Einstieg in diese kreative Welt, in diese Agenturwelt, in der ich dann auch ja seit damals mehr oder weniger hängen geblieben bin.
Und sag mal ganz kurz, weil es ist ja noch nicht so lange her, dass ihr ManyOne gegründet habt. Also ja, genau. Wer seid ihr? Wer sind die GründerInnen hinter ManyOne? Wie kam es zu Kopenhagen?
Ja, okay, ja, gerne. Die Geschichte hinter ManyOne ist eigentlich die, dass sich viele von denen, die oder der Kern der Gründerinnen und Gründer sich aus der Zeit von Designit kannten. Wir waren im globalen Management-Team von Designit, haben das dann 2015 verkauft und die meisten von uns haben 2018 spätestens auch dann die alte Agentur verlassen und sind dann alle so mal für ein Jahr unsere eigenen Wege gegangen, haben viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel für das eine Jahr das Experience Design der Lufthansa verantwortet in-house, habe also mich mal für ein Jahr auf die Unternehmens-, auf die Konzernseite begeben. Und dann sind wir aber doch wieder zusammengekommen durch viele Gespräche. Man hat halt den Kontakt ja auch nie verloren. Es sind auch wirklich ja tiefe Freundschaften entstanden, auch in den Jahren vorher schon, sodass man einfach immer in Kontakt geblieben ist. Und wir haben uns dann irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, es gibt einen Markt für eine strategisch kreative Agentur, die wirklich an der Schnittstelle zwischen Strategie und Umsetzung, und zwar relativ gleichgewichtet, also nicht nur ganz bisschen Strategie und dann ganz viel Umsetzung oder klassische Strategie und noch drei Designer an Bord, sondern es ging wirklich darum, ein Gleichgewicht zwischen Strategie und Umsetzung zu schaffen und dafür einen Markt zu sehen. Und als die Idee von ManyOne geboren war, kamen dann eben gute alte Freunde von mir sozusagen mit diesem Anspruch, dass wir jetzt eine globale Agentur gründen wollen, auf mich zu und haben mich dann auch sehr, sehr schnell überzeugen können, auch Teil des Teams zu werden. Und dann sind wir Ende 2019 gestartet und seitdem sind ja 4,5 Jahre vergangen und jede Menge ist passiert.
Und sag mal, wie kam es zu Kopenhagen? Also lebten einfach viele von euch in Kopenhagen damals?
Genau.
Oder habt ihr einfach gesagt, Stadt des Designs?
Nein, also ganz pragmatischer Hintergrund. Schon Stadt des Designs, weil das ursprüngliche Leadership-Team aus der anderen Agentur eben auch sich hauptsächlich aus Dänen rekrutierte und die auch in Kopenhagen gelebt haben. Und jetzt einfach auch die sozusagen unsere Mitgründer das Kernthema Anfang einfach aus Kopenhagen war und dänisch war. Und wir haben auch die erste Acquisition dann in Dänemark gemacht direkt, haben dort auch eine kleine Agentur dazu gekauft. Und so ging das eigentlich ja pragmatisch los, würde ich sagen, dass wir gesagt haben, okay, die Firma wird in Dänemark gegründet, da sitzt ein Großteil des Gründerteams haben dann aber auch sofort im Januar 2020 die deutsche Niederlassung gegründet.
Und wie du gesagt hast, also ihr habt es von vornherein als global agierende internationale Agentur ausgelegt.
Genau. Also wir haben von Anfang an in den Gesprächen, die wir über die Ausrichtung von ManyOne, über das Grundgerüst, über die Struktur und auch über den Unternehmenszweck, über den Sinn dahinter gehabt haben, in diesen Gesprächen einfach von vornherein gesagt, wir glauben A daran, dass wir eine globale Agentur aufbauen wollen, weil wir da sein wollen, wo unsere Kunden sind, wo die Märkte sind, die sich stark verändern, sei es jetzt regional oder geografisch, aber sei es auch innerhalb einer Industrie. Und zum Zweiten wollen wir da sein, wo einfach das Talent sitzt. Und das Talent ist heute viel mobiler, als es früher war. Viele unserer Mitarbeitenden, die schätzen das total, dass sie an mehreren Standorten in der Welt arbeiten können. Die schätzen das total, dass sie so einen intensiven Austausch mit Designerinnen und Designern, mit Strateginnen und Strategen aus ganz vielen Ländern an vielen verschiedenen Standorten haben. Und das war für uns eine extrem wichtige, initiale Idee, die wir einfach auch nie verworfen haben, zu sagen, wir wollen von Anfang an mit dem Anspruch starten, international zu sein. Und zwar so global wie möglich, um einfach so divers wie möglich zu sein, was den kulturellen Hintergrund angeht, so divers wie möglich zu sein, was den Zugang zu Märkten angeht und einfach eine möglichst attraktive Plattform für die Talente zu sein.
Und was ich ja interessant finde bei euch, also es gibt ja glücklicherweise auch in den letzten Jahren wieder viel mehr Gründungen im Kreativsektor, was mich total freut. Jetzt ist es bei euch so, ihr seid ja ein sehr erfahrenes Gründungsteam, ne? Also ihr habt, hast du schon gesagt, ne, vorher wart ihr gemeinsam eben auch zumindest viele von euch bei Designit beschäftigt. Jetzt habt ihr on the scratch nochmal von vornherein eine global agierende Agentur entwickelt, direkt am Anfang auch dazu gekauft. Was würdest du sagen, weil ihr habt ja ein aus meiner Sicht fulminantes Wachstum in diesen 4 Jahren hingelegt auf heute 300 Menschen. Ihr habt euch sicher auch viel Gedanken gemacht, welches Fundament geben wir dieser Agentur mit? Worauf legen wir Wert? Was ist uns wichtig? Also wahrscheinlich angefangen bei Mindset, Kultur. Du hast eben den Zweck und die Ausrichtung beschrieben. Also wie habt ihr euch dem genähert? Also habt ihr einfach gesagt, weißes Blatt Papier, das ist die ideale Agentur mit all dem Wissen, was wir heute haben für die Kultur. Also habt ihr richtig auch eine Kulturplanung gemacht? Also das würde mich total interessieren.
Ja. Also tatsächlich, wir haben sehr, sehr früh angefangen, eine Kulturplanung zu haben. Wir haben auch sofort einen, der auch heute global Managing Partner mit dem Rasmus Sørensen, jemand an Bord gehabt, der auch sehr, sehr stark aus diesem Bereich kommt und dem wir von vornherein auch sozusagen diese Verantwortung für den Aufbau einer globalen ManyOne-Kultur mit an die Hand gegeben haben, weil es uns total wichtig ist, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, wissen, wo woran, nicht nur wissen, woran sie arbeiten, sondern auch wie und mit wem und in welcher Beziehung zueinander sie dort sind. Und wir haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, eine der Kernaufgaben, eine der Kernzwecke von ManyOne, was wir als Unternehmen sehen, abhängig davon, dass es natürlich ein kommerzielles Unternehmen ist, was irgendwie Wachstum generieren soll und was auch kommerziell erfolgreich sein soll. Eins dieser Kernthemen für uns war von Anfang an, eine Plattform für Wachstum zu schaffen. Die Idee war zu sagen, jemand kommt zu ManyOne irgendwann an einem bestimmten Punkt in ihrer oder in ihrem, in seiner Karriere. Und in diesen nächsten Jahren, die dieser Mensch mit uns verbringt, möchten wir der Designerin, dem Strategen, möchten wir quasi eine Wachstumsmöglichkeit geben. Das heißt, man soll in seiner Zeit, in ihrer Zeit in ManyOne, soll man wachsen können. Man soll als Person wachsen können. Man soll mit der Verantwortung wachsen können. Man soll mit den Aufgaben, mit dem Wissen wachsen können. Und man soll irgendwann sagen können, okay, ich habe nicht nur 3 Jahre oder 4 oder 5 Jahre bei ManyOne gearbeitet, sondern ich habe mich als Person weiterentwickeln können. In allem, was dazugehört, in meiner Rolle als Designerin oder als Strategin, mit allen Skills, die ich habe, aber auch, wie ich Verantwortung übernehme, wie ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, wie ich mit Kunden agiere, wie ich mit Problemen umgehe. Und für uns ist das total wichtig, diese Plattform zu haben. Und diese Plattform kann ja nicht nur aus Prozessen bestehen, nicht nur aus Arbeitsprozessen, nicht nur aus Ways of Working, die muss aus Kulturbausteinen bestehen, die muss daraus bestehen, wie wir miteinander umgehen, die muss daraus bestehen, was wir mit Verantwortung meinen und wie weit wir den Mitarbeitenden bei uns diese Verantwortung auch geben, selber zu entscheiden, Dinge zu tun, wie früh wir jemanden ein Projekt führen lassen, wie früh wir jemanden einen Account führen lassen, dann aber vielleicht nicht alleine, sondern indem wir irgendein Sparring-Modell bereitstellen, damit jemand auch komfortabel drin wachsen kann und sich nicht quasi im Prinzip auf einmal Situation ausgesetzt sieht, mit der sie oder er gar nicht zurechtkommen möchte oder nicht zurechtkommen kann. Deswegen ist es auch eine ein verantwortungsvolles Thema, so eine Plattform zu schaffen. Aber für mich und für uns ist es, glaube ich, essentiell zu sagen, in der Welt, in der wir heute leben, in der wir uns als Agentur bewegen, so wie wir uns um Talente bemühen müssen, so wie der Markt die Mitarbeitenden hergibt, ist es essentiell, dass wir mehr bieten als einen Arbeitsplatz. Und dazu Kultur gehört bei uns eben nicht, irgendwie nur einen Obstkorb hinzustellen oder einen Tischkicker zu haben, was wir übrigens komplett nicht haben, sondern es gehört ein Wertegerüst dazu, es gehört ein Wachstumspfad, der für den Mitarbeitenden sichtbar und erlebbar ist dazu. Es gehört die Beschreibung der gemeinsamen, ja, Grundlage des Zusammenarbeitens dazu, wo jeder sich drin wiederfinden kann und wo jeder auch einen Bezug zu findet. Und natürlich die Leute von Anfang an mitzunehmen auf diese Reise und transparent zu sein über die Ziele, die wir haben als ManyOne, warum wir wachsen wollen, warum wir es essentiell halten, dass wir eine Wachstumsstrategie verfolgen, welche Benefits wir davon haben, alle individuell, als Designerin, als Stratege, als Managing Partner, aber auch gemeinsam als Team. Und das ist essentiell für uns. Deswegen haben wir das von vornherein gemacht. Und um auf den Ursprung deiner Frage zurückzukommen, das Zweite, was wir ganz am Anfang gemacht haben, ist, wir haben uns ziemlich offen und ehrlich die Karten gelegt. Weil wir haben einfach 10, 15, teilweise jeder, einige von uns 20 Jahre Erfahrung in dieser Industrie, in dieser Branche, bevor wir diese Gründung und die initiale Phase von ManyOne hatten. Und sich dann nicht auch mit den Schwächen auseinanderzusetzen, nicht auch zu verstehen, was haben wir in den Jahren davor an der einen oder anderen Stelle vielleicht verkehrt gemacht? Wo haben wir nicht aufgepasst? Welche Fehler sollten wir nicht wiederholen? Und das dann gegenüberzustellen zu der Realität, in der wir uns zum Zeitpunkt der Gründung befunden haben, weil das natürlich nicht mehr das Jahr 2015, 2013 war, wo wir vielleicht diese Fehler damals gemacht haben, das zusammenzupacken und sich die Karten ehrlich und offen zu legen und zu sagen, das wollen wir tun, das wollen wir vermeiden und das sind Fallen, die dürfen wir nicht nochmal reintapfen. Das war für uns super wichtig und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist natürlich auch ein Zeichen von Reife, zu sagen, okay, wir haben gewisse Zyklen durchlaufen in unseren Leadership-Rollen und haben die Agentur vormals, als ich eingestiegen bin, waren wir 90 Leute, als ich sie verlassen habe, waren wir 630. Also da haben wir auch Wachstum gehabt, aber nicht immer alles richtig gemacht. Und das ist auch eine Verantwortung, die ich in meiner täglichen Rolle natürlich auch versuche, in die Agentur, in das Unternehmen einzubringen und zu sagen, ja, im Zweifel könnt ihr euch darauf verlassen und müsst ihr euch darauf verlassen, dass ich vielleicht Entscheidungen treffe, wo ich weiß, ich will denselben Fehler nicht wiederholen, den wir damals in einer anderen Situation gemacht hätten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, die Reife in Anführungsstrichen, die man hat, weil man einfach doch schon viele Jahre in dieser Branche unterwegs ist.
Ja, total. Deswegen fand ich es so spannend, nochmal nachzufragen, weil es eben eine andere Art der Gründung ist, die schon mit sehr, sehr viel Erfahrung und letztlich auch einem eigenen Reifungsprozess hier einhergegangen ist. Sag mal, du hast eben ja selbst gesagt, Wachstumsstrategie. Vorher bei Designit, jetzt bei ManyOne, auch das ist sozusagen genau wie die Internationalität oder die globale Auslegung der Agentur sehr früh festgelegt von euch. Wieso ist Wachstum wichtig für euch gewesen? Also klar, kann man sagen, ist schon schön, wenn's weiter nach vorne geht. Aber ich erinnere mich auch aus unserem Vorgespräch, das wir hatten, als wir uns kennenlernten, dass du gesagt hast, nee, Wachstum ist schon elementar. Ich glaube sogar aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen. Magst du uns das nochmal ein bisschen erzählen?
Ja, aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen. Oder wahrscheinlich sind es am Ende sogar drei Gründe, wenn man es in der Gänze betrachtet, die sich wahrscheinlich alle wieder ein bisschen bedingen, aber doch für sich selbst auch irgendwo eine Berechtigung haben. Das eine ist, also wir glauben daran, dass wir nur mit einer bestimmten Größe so viel Relevanz bei großen Kundenaccounts haben, dass wir auch die Projekte, von denen wir träumen oder die wir gerne mit den Kunden machen möchten, umsetzen können. Dafür müssen wir eine gewisse Größe haben, sowohl was die reine Teamgröße angeht, also einfach die Verfügbarkeit von Teams. Das zweite natürlich mit Größe kommt dann Diversität im Hinblick auf, welche Erfahrungen bringen die Mitarbeitenden mit, welche Skills haben sie. Je größer wir sind, desto breiter können wir uns auch in diesem Skill-Portfolio aufstellen. Das heißt, das ist mal das eine ist, für uns ist einfach Größe, und jetzt können wir darüber streiten, Zielgrößen oder so, die ich auch gar nicht so per se habe, aber Größe ist für uns einhergehend einfach mit Relevanz und mit der Möglichkeit, wirklich nachhaltig mit viel Impact Dinge umsetzen zu können beim Kunden. Das kann man einfach nicht, wenn man 20 Personen weltweit hat. Das Zweite, was damit einhergeht, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auch, überschneidet sich an der einen oder anderen Stelle, das ist dann Resilienz. Weil je größer wir sind, je breiter wir aufgestellt sind, je mehr Zugang natürlich dadurch zu internationalen Marken wir haben, mit denen wir arbeiten wollen, zu internationalen Kundinnen und Kunden, je größer und breiter wir aufgestellt sind, desto resilienter können wir sein, wenn es bei bestimmten Branchen, wenn es in bestimmten Situationen bei einzelnen Kundenaccounts oder anderen nicht gut läuft. Das heißt, wir schaffen uns damit einfach auch eine Resilienz gegen Schwankungen im Markt, weil wir einfach dadurch größer, breiter, internationaler aufgestellt sind. Und das Dritte ist, das geht gleich so ein bisschen einher mit dem, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, Wachstum ist aus Sicht von Mitarbeitenden auch wieder super spannend, weil ich eine größere Bandbreite an Kolleginnen und Kollegen habe, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe mehr Menschen, von denen ich was Neues lernen kann. Ich habe wahrscheinlich mehr Chancen, international auf verschiedenen Projekten zu arbeiten. Und da können wir später nochmal drauf eingehen, dass dieses Team-of-Team-Modell für uns essentiell ist in der Art, wie wir arbeiten. Ich habe wahrscheinlich dadurch auch mehr Opportunitäten für mich selber, vielleicht über den Tellerrand hinauszuschauen, vielleicht sogar den Standort zu wechseln, vielleicht sogar das Team zu wechseln komplett, was wir auch schon hatten in der ManyOne-Zeit und mehr als einmal. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Attraktivität. Also im Grunde genommen kann ich es mit drei Begriffen zusammenfassen. Das ist die Relevanz aus Sicht der Kundinnen und Kunden. Das ist die Resilienz im Hinblick auf den Markt und auf die Industrien. Und das ist die Attraktivität für die Talente, die wir gerne in ManyOne hätten. Und alles drei bedingt sich wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen gegenseitig dann.
Ja, ist so schöner Dreiklang auf jeden Fall. Sag mal, jetzt klingt das ja ganz wunderbar. Also ich würde wahrscheinlich sagen, es gibt ganz, ganz, ganz wenige außer Superspring, die ich letztens im Podcast hatte, die gesagt haben, sie wollen so klein sein, wie sie sind, weil das sozusagen ihr Prinzip und ihre Positionierung ist. Jetzt hat ja erstmal niemand was gegen Wachstum. Und ich glaube, alle freuen sich auch über Wachstum, wenn das Unternehmen prosperiert, tolle Projekte auch akquiriert werden können. Wie schafft man ein Growth Mindset in einer Agentur, weil am Ende könnt ihr das ja nicht selber ausschließlich aus euch heraus hervorbringen, sondern müsst ja dieses Mindset auf 300 Mitarbeitende transferieren. Also was ist eure Secret Sauce? Also wir sind ja unter uns, du kannst mir kurz verraten, ich sag's auch niemandem.
Ja, genau, richtig, wir bleiben unter uns beiden dabei. Nein, natürlich, also was heißt Secret Sauce? Also zunächst mal ist es natürlich so, wenn du so wie wir jetzt 300 Mitarbeitende weltweit hast, hast du eigentlich im Grunde genommen zunächst mal 300 unterschiedliche Individuen, Charaktere mit sehr unterschiedlichen Zielen. Du hast 300 mehr oder weniger unterschiedliche Sichtweisen auf die Rolle, die man innerhalb von ManyOne hat, auf das, was man mit ManyOne erreichen will, in ManyOne erreichen will. Du hast natürlich unwahrscheinlich viele Perspektiven da drauf. Und uns ist natürlich auch völlig bewusst, dass Wachstum für den ein oder anderen Mitarbeiter, die eine oder andere Mitarbeiterin auch ganz andere Perspektive hat. Für die eine Mitarbeiterin mag es super spannend sein zu sagen, oh, wenn ManyOne weiter wächst, dann habe ich eine Chance, nächstes Jahr vielleicht tatsächlich mal ganz woanders zu arbeiten und kann den Standort wechseln, kann das komplette Team wechseln, lerne was Neues. Der nächste zieht aus Wachstum Verantwortung zum Beispiel, weil natürlich, je größer wir wachsen, desto mehr Möglichkeiten gibt es. Und das haben wir noch und nöcher innerhalb der letzten Jahre in ManyOne gehabt, schnell zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen, sich in dieser Verantwortung auch weiter zu beweisen und die auch wieder weiterzugeben an noch jemand anders, den man dann wieder in die nächste Verantwortungsebene bringt. Also das ist dann auch was. Deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich auch ein Modell der Partner. Das heißt, wir haben innerhalb der 300 Mitarbeitenden auch eine relativ, ja, ich würde nicht sagen hohe Anzahl an Partnern, aber jetzt nicht nur 5 oder 10, sondern wir binden halt die Menschen, die auch mit uns diesen Wachstumsweg weitergehen wollen, auch dann, wenn der Zeitpunkt richtig ist und wir sehen, dass das Commitment entsprechend hoch ist, auch in Form von Partnern mit ein in das Unternehmen. Das ist total wichtig, weil wir das ja nicht nur aus den Gründerinnen und Gründern oder aus dem Gründungsteam, zu dem ich gehöre, herausmachen, sondern wir wollen halt andere natürlich auch letztlich an diesem Erfolg dann beteiligen. Mhm. Und deswegen ist es uns total wichtig, dass wir halt auch ein Modell haben, wo wir auch Partner haben, die quasi auch gar nicht von Anfang an mit Teil des Gründerteams gewesen sein müssen, sondern einfach durch ihre Leistung, durch ihren Einsatz, durch das, was sie können, was sie tun, wer sie sind, den Wert, den sie ins Unternehmen bringen, dann auch auf dieser Reise quasi als Partner mitgehen können. Und daher haben wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Growth. Und ich glaube, es gibt tatsächlich nicht diese eine Secret Source, die du gesagt hast, sondern das Geheimnis dahinter ist zu verstehen, wie divers die Motivation hinter Wachstum sein kann und wie sehr wir verstehen müssen, dass wir unterschiedliche Ziele abbilden müssen hinter dem Wachstum, je nachdem, wodurch jemand motiviert wird, so eine Wachstumsreise mitzugehen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als zu sagen, es gibt ein Wachstumsziel und hier ist die Secret Source und bitte probiere sie und dann wirst du uns folgen, weil ich glaube, das tatsächlich nicht funktioniert. Von daher, ich kann dir kein Rezept geben, weil ich glaube, es gibt es nicht, das eine.
Aber du hast es ja schon gegeben, indem du gesagt hast, euer Verständnis ist, dass Wachstum vielfältig verstanden wird und auch eine sehr individuelle Wahrnehmung ist und eben nicht ausschließlich, also sondern ja sehr stark auch auf Blick auf die Talente ein persönliches Wachstum beinhaltet. Und das wiederum, also ich sag mal so, warum sollten sich die Mitarbeitenden den Hintern aufreißen, damit das EBIT steigt? Aber wenn sie verstehen, dass sie dadurch vielleicht auch an spannenden anderen Orten dieser Welt mit tollen Teams arbeiten können, neue Skills aufbauen können, dann ist es eine Motivation, die jeder persönlich fühlt. Also ich glaube, es geht darum, die Vorteile des Wachstums zu übersetzen für die unterschiedlichen Gruppen. Also das, insofern ist das ja ein wichtiges Mindset, das ihr habt.
Durchaus, durchaus. Und es ist dann aber, glaube ich, auch genauso wichtig, dann sehr offen und ehrlich zu kommunizieren über die Ziele und auch über die Wachstumsziele und zum Beispiel auch ganz klar zu sagen, was wir immer wieder betonen in ganz vielen unserer globalen Meetings, dass wir grundsätzlich alles, was wir an Gewinn erwirtschaften, ins Wachstum stecken. Wir zahlen einfach gar nichts aus. Wir investieren ins Wachstum. Und das ist uns wichtig, weil wir wollen diese drei Felder, von denen ich vorhin gesprochen habe, Relevanz, Resilienz und Attraktivität, die wollen wir bearbeiten. Und dazu gehört diese Wachstumsstrategie. Sie kann auch irgendwann mal an ihre Grenzen stoßen, das sage ich ja gar nicht. Ich behaupte ja nicht, dass Wachstum unendlich ist. Das wäre völlig vermessen. Aber es ist auch ganz klar natürlich zu sagen, dass wir das nicht tun, wie du sagst, um das EBIT für persönliche Zwecke zu optimieren, sondern weil wir damit das nächste Wachstum wieder finanzieren können. Und wir haben organisches Wachstum und wir haben Wachstum durch Akquisitionen und beides muss ja dann auch letztlich wieder finanziert werden. Mhm. Und ich glaube, ohne dass das jetzt zu viel Selbstbeiräucherung ist im Hinblick auf HR und andere Themen, aber ich glaube, wir investieren auch sehr, sehr viel in die Mitarbeitenden bei uns. Und auch das kommt ja letztlich oder muss ja letztlich irgendwo herkommen. Und das ist ja auch Wachstum, das ist ja auch Growth, das ist der Personal Growth, das ist dann nicht der Growth vom Revenue oder vom EBITDA, das ist dann der Growth, den du mitnehmen kannst als Mitarbeitende bei uns bei ManyOne und da investieren wir tatsächlich, finde ich, im Vergleich zu dem, was ich jetzt auch von anderen gehört habe, die natürlich aus anderen Agenturen zu uns gekommen sind in den letzten 1, 2, 3 Jahren, wirklich viel und sowohl Zeit als auch monetär. Und das zeigt sich dann natürlich auch wieder in der persönlichen Affinität zur Marke. Also wir haben extrem geringe Ausscheidungsraten, wo Leute von sich aus sagen, ich möchte jetzt mal was ganz anderes machen. Das ist wirklich selten und das zeigt uns, dass Wachstum eines Unternehmens und Wachstum eines Menschen in dieser Reise des Unternehmens einhergehen kann und bei beidem sozusagen etwas Positives am Ende dabei bewirken kann.
Sag mal jetzt, ich springe da nochmal ganz kurz, weil mich das interessiert. Ich habe auch beim Blick auf eure Website gesehen, sehr, sehr viele Partnerinnen und Partner an Bord. Bei einem fand ich interessant, das passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, stand eben auch M&A drin. Das heißt, ihr habt sozusagen in der Organisation auch sozusagen manifestiert jemanden, der sich mit möglichen Akquisitionsprojekten beschäftigt. Das ist also organisches Wachstum hast du eben auch schon gesagt, aber Akquisitionen sind ein weiterer wichtiger strategischer Pfad auf eurem, ich sag mal, sich eurem Wachstumsziel zu nähern, oder?
Genau.
Und geht ihr da so vor, dass ihr, ich sag mal, die Wertschöpfung Vorwärts-Rückwärts-Integration, also neue Skills, oder sagt ihr einfach mehr von dem, was wir im Core sozusagen beherrschen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Auch da muss ich wieder sagen, das ist absolut individuell, kontextuell auf die Opportunität, die wir haben. Grundsätzlich, das Allerwichtigste für uns ist, und auch das klingt vielleicht wieder abgedroschen, aber ich meine es wirklich ernst, weil ich weiß auch, wie Akquisitionen nicht funktionieren. Wie gesagt, aus meiner Vergangenheit, ich weiß, wann sie schwierig sind und echte Herausforderungen bieten. Und deswegen ist der Kern dessen, wo wir am Anfang drauf gucken, ist der Cultural Fit. Passt das Team, passt es die Agentur, die wir dazu nehmen wollen, passt es das Unternehmen mit seinen Werten, mit den Menschen, passt es zu uns, teilen die unsere Vision, teilen die unsere Werte, teilen die das, woran wir glauben, wie wir uns orientieren, sind sie auf der einen Seite genauso kommerziell orientiert wie wir, sind sie auf der anderen Seite genauso im Bereich People and Culture orientiert, wie wir das sehen, und das ist erstmal die ganz normale Grundlage. Das heißt, wir schauen natürlich drauf, nicht wahllos, sondern wir schauen schon drauf und sagen, okay, wir sehen hier eine Opportunität, das ist ein spannendes Unternehmen, die haben entweder, wie du sagst, Skills, die wir jetzt noch nicht so haben, das war bei ein, zwei Akquisitionen der Fall, oder aber die sind in einem Markt, in dem wir jetzt noch nicht sind, wo wir aber glauben, dass das total spannend ist. Also die letzte Akquisition in Schweden, die wir zum Beispiel gemacht haben, war eher eine aus einem Markt herausgetrieben, weil wir ein Portfolio in Skandinavien abschließen wollten, dass wir wirklich in Norwegen, Dänemark, Schweden überall vertreten sind, haben dann aber gleich gemerkt, okay, die passen von ihrer gesamten Struktur, von ihren Werten, von ihrem Charakter so super zu uns, mit denen reden wir, mit denen, da passt es, da können wir in die nächste Runde gehen. Das heißt, wir würden niemals den Fehler machen, quasi alle Zahlen und potenzielle Ausblicke auf Kundenaccounts oder Skills, die wir selber nicht haben, über alles zu stellen. Wir haben auch in der Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, mehr als einmal zum Beispiel kurz vor der Due Diligence Phase gestanden und dann aber die Reißleine gezogen und gesagt, nee, passt einfach nicht am Ende. Wir merken, es ist nicht gut für uns. Wir merken, es ist wahrscheinlich auch nicht gut für das Unternehmen, was dann potenziell zu Manymon kommt, und dann sollten wir es nicht tun. Und das war zum Beispiel im Markt in Deutschland genau dieser Weg, den wir gegangen sind. Alle drei Teams, die wir in Deutschland haben, in Frankfurt, in Köln und in München, sind komplett organisch. Also wir haben uns den Markt Deutschland wirklich von null auf organisch aufgebaut. Wir haben zwei sehr intensive Gespräche mit Agenturen geführt in den letzten Jahren, waren schon sehr weit und haben dann jeweils gesagt, das ist nicht der richtige Fit. Wir glauben, dass es dem Rest dieser Positionierung von uns, wenn jemand, dass es dem einfach nicht gerecht wird, dass es nicht passt, dass es für beide Seiten nicht der richtige Deal ist, und dann sollten wir ihn auch nicht durchführen. Also das ist total wichtig. Und um das zu tun, haben wir tatsächlich auch, also sogar eigentlich zwei in unserem erweiterten Führungsteam, die sich im Tagesgeschäft mit dem Thema M&A beschäftigen. Denn eins darf man auch nicht vergessen, also ein M&A-Prozess, der ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht so, dass man ab und zu mal so ein bisschen durchs Internet guckt, dann sagt, ach Mensch, hier die Agentur, die ist ja spannend, die haben ja ein tolles Kundenportfolio, wir rufen die mal an, und nach drei Gesprächsrunden sagen wir, ach komm, wir machen mal so ein kleines Evaluation-Sheet und das wird schon passen. Nein, das geht ja über Monate, das zieht sich sehr lange hin, und auch nach der Integration, also nach dem Abschluss des Deals, ist einiges zu tun im Hinblick auf die Integration, aber auch kommerziell, P&L-seitig und so weiter. Das heißt, eigentlich bist du die ganze Zeit gut beschäftigt. Und uns ist es halt wichtig, dass wir von vornherein das auch in Hände geben oder von, dass wir Kolleginnen und Kollegen da haben, die sich wirklich von der Pike aus auskennen mit dem Thema M&A, die die Fallstricke kennen, die selber in ganz vielen Acquisitions waren. Wir waren es auch, also ich selbst habe ja auch viele Akquisitionen mitgemacht, sowohl auf der Seite, dass wir akquiriert haben, noch in der alten Agentur, als auch, dass wir dann am Ende 2015 verkauft haben. Aber auch da würde ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin deswegen jeden Schritt dieses Weges der ideale Ansprechpartner, der das dann führt. Nee, deswegen haben wir Leute, die sich damit auskennen. Und ich glaube auch, diese Spezialisierung auf wirklich auf Themen, die sich außerhalb des kreativstrategischen Prozesses befinden und die uns trotzdem extrem weit bringen, das ist auch eins der Erfolgsrezepte, die wir haben, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, zu sagen, wir müssen richtig gut sein in der Umsetzung, in dem, was wir tun, sondern wir müssen auch richtig gut sein in unserem operativen Level, in dem wir unterwegs sind. Wir müssen richtig gut sein im Finance, wir müssen richtig gut sein im Ops und als Beispiel richtig gut sein im M&A. Ansonsten können wir nicht erfolgreich dazukaufen und integrieren. Und eine nicht erfolgreiche Integration kann einem Unternehmen wie ManyOne, was ja komplett eigenfinanziert ist, richtig stark wehtun. Und deswegen ist ja auch eine Verantwortung nicht nur für diese eine Akquisition, sondern ja für das große Ganze. Und somit auch wieder für die Mitarbeitenden, die an Bord sind und die sagen, ich möchte aber meinen Job nicht riskiert haben, indem irgendwo anders jemand was komplett Verrücktes macht. Also alles hängt ein bisschen mit allem zusammen.
Super. Ich danke dir dafür, weil ich fand das einen ganz, ganz wichtigen Exkurs. Auch gut, dass wir uns die Zeit genommen haben, weil das ja viel auch dessen erklärt, irgendwie, wie ihr, mit welchem Mindset ihr unterwegs seid, wie ihr vorgeht, wie ihr auch in der Kürze der Zeit dahin gekommen seid, wo ihr seid. Und ich fand es auch nochmal interessant, diese Facetten. Warum ist Wachstum eigentlich wichtig? Wie kann Wachstum verstanden werden? Wir versuchen mal den Bogen zu schlagen in Richtung Zukunft von Agenturen, Rolle von Kreativagenturen. Was ich bei euch sehr spannend finde, du hast das eingangs gesagt, ihr habt euch um eine Balance zwischen Strategie und Umsetzung, ich sag mal, über das Vehicle Design positioniert. Erzähl das mal so ein bisschen. Wie kam es dazu? Hast du gesagt, entweder ist das immer sehr viel Umsetzung mit wenig Strategie, sehr viel Strategie mit wenig Umsetzung. Hattet ihr das Bedürfnis, schnell ins Prototyping zu kommen, um Strategie anfassbar zu machen? Erzähl mal gerne ein bisschen auch da über eure Positionierung.
Also auch da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben natürlich über die Jahre, in denen wir alle von uns im Führungsteam, in der Agenturlandschaft unterwegs sind, natürlich auch viele Veränderungsprozesse wahrgenommen, sowohl bei Agenturen selber als auch bei Kunden, auch die Anforderungen, die sich aus der Kundensicht verändert haben. Und mir war oder uns war von Anfang an eigentlich klar, dass es immer stärker dahin tendiert, zumindest in dem Bereich, von dem wir glauben, dass er für uns der richtige ist, dass sich Strategie und Umsetzung mehr oder weniger parallel begegnen in einem Prozess, in dem ich einfach nicht mehr eine Strategie komplett entkoppeln kann von dem, wie aus der Strategie dann ein Produkt wird, eine Marke wird, ein Service wird, ein digitales Erlebnis wird und ich gleichzeitig nicht genug Wert stiften kann in Unternehmen, wenn ich mich als Agentur komplett nur auf die Umsetzung fokussiere und eigentlich nicht den strategischen Blick auf das große Ganze habe. Wir haben eigentlich zwei Fragen, die wir uns immer stellen, wenn wir in so einem Projekt sind, die das eigentlich ganz gut, diese Balance ganz gut widerspiegeln. Die strategische Seite ist immer die Frage, where do we need to go? Also was ist das, wo will der Kunde mit diesem Produkt hin? Welche Positionierung dieser Marke ist richtig? Wie schaffe ich es, in welchem Bereich schaffe ich es, wie Mitarbeitende für mich als Unternehmen zu begeistern, wenn ich jetzt beim Beispiel Employer Branding oder ähnliches bin. Und dann haben wir als zweites in der Umsetzung die Frage, how do we get there? Also was sind die einzelnen Schritte, die ich brauche, die ich dann bauen muss, die einzelnen Erlebnisse, die einzelnen Komponenten einer Marke, die einzelnen Features eines Produktes, damit das am Ende quasi diese Frage, where do I go, auch richtig beantwortet werden kann. Und wir glauben, haben von Anfang an geglaubt, dass wir am besten unterwegs sind, wenn wir in den Projekten, oder jetzt muss ich dazu sagen, natürlich nicht jedes einzelne Projekt hat eine genaue Balance von 50-50 zwischen Strategie und Design. Aber wir haben Projekte, die sind natürlich auch sehr umsetzungsstark, aber das sind oft Folgeprojekte, die sich aus einem anderen Thema ergeben. Und wir haben natürlich auch Projekte, die am Anfang vielleicht noch etwas stärker auf der strategischen Seite sind, dann aber auf einmal relativ schnell Fahrt aufnehmen und in diese Umsetzung gehen. Aber ein Großteil der Projekte bei uns hat eine wirklich gut ausbalancierte Mischung zwischen Strategie und Umsetzung. Und wir haben uns immer gesagt, okay, das ist eigentlich die Zukunft dessen, wie Unternehmen mit Agenturen arbeiten wollen. Das heißt, auf der einen Seite zu sagen, okay, zeig mir die Richtung, in die ich gehen muss, aber dann zeig mir bitte auch ganz schnell, wie das Ziel aussieht, bei dem ich dann ankommen werde. Mhm. Weil ich möchte eigentlich nicht bei einem Ziel rauskommen, was ich dann vielleicht als doch nicht so werthaltig oder doch nicht richtig erachte, auch wenn die Grobrichtung stimmt. Das heißt, für uns war es immer wichtig zu sagen, wenn wir Designer und Designerinnen einstellen, sollten die eigentlich in der Lage sein, wie ein Stratege zu denken und zu handeln. Und wenn wir Strategen einstellen, sollten die in der Lage sein, wie Designerinnen und Designer zu denken und zu handeln. Nur dann sind die A in der Lage, sich gegenseitig zu verstehen und zu verstehen, wie sie ihre eigenen den eigenen Beitrag in den Projekten leisten können, damit jeweils die andere Disziplin möglichst viel davon weiterführen kann. Und zum anderen, weil wir natürlich eine Sprache sprechen wollen vor dem Kunden. Und ich erinnere mich an ein Projekt, was wir letztes Jahr abgeschlossen haben. Ende letzten Jahres ist es live gegangen im Herbst. Das ist das ganze Thema Employer Branding für die Austrian Airlines gewesen. Und wir haben von dem, was wir umgesetzt haben als Ergebnis, also die Marke, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wahrnehmen, die Talente rekrutieren soll, die gesamte Employer Brand, von der Umsetzung dessen, was wir am Ende gebaut haben, ist über 80% schon in der Strategiephase in Form von Prototypings entstanden. Das heißt, wo wir immer wieder gezeigt haben, okay, wenn wir in die Richtung gehen und wenn wir dieses Prinzip dort ansetzen wollen, so wird das übrigens von einem Talent wahrgenommen, was ihr als Kabinencrew anstellen wollt. Oder das ist dieser Punkt in unserem Wertemanifest, der wird von Mitarbeitenden so und so später an der und der Stelle wahrgenommen. Oder das ist der Output, den ihr dann da und da generieren könnt. Das heißt, wir haben tatsächlich von dem, was am Ende live gegangen ist, die gesamte Plattform, die Recruitment-Plattform, das Employer-Branding, das Manifest, alles, was dazugehört, fast 80% davon ist eigentlich gar nicht in der tatsächlichen Umsetzungsphase komplett autark entstanden, sondern entlang dieser Strategiephase. Und das ist für uns super wichtig, weil es hat zwei große Vorteile. Es hat für den Kunden eine wesentlich höhere Relevanz, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was am Ende umgesetzt wird, wenn ich das während der Strategiephase immer schon anfange zu bauen, zu vertesten und wieder umzuändern, wahrscheinlich größer ist. Und zum Zweiten sind wir einfach schneller. Wir sind einfach schneller unterwegs in vielen Projekten, nicht in allen natürlich, aber in vielen Projekten sind wir schneller unterwegs, weil wir keine in sich abgeschottete Strategiephase haben, wo anschließend ein Aufsichtsrat, ein Managementteam eines Kunden erst wieder versuchen muss, diese Strategie greifbar und begreifbar zu machen, um dann zu entscheiden, wie sie damit umgehen, sondern weil wir eigentlich schon sehr, sehr weit sind und dadurch von unseren Kundinnen und Kunden schneller auch das Okay bekommen, in die Umsetzung zu gehen und auch dadurch einfach auf der Kundenseite einen schnelleren Entscheidungsprozess haben. Nicht nur, weil wir anders arbeiten, sondern auch, weil die Kunden sich anders entscheiden können.
Naja, und Geschwindigkeit ist ja häufig auch für die Kunden ein wichtiger Faktor, ne? Also einerseits die Komplexität der Themen, wo es hilft, Strategie und Umsetzung parallel zu denken, aber eben auch doch häufig ausgestattet mit, Budgetdruck und Zeitdruck. Von daher ist das wahrscheinlich auch oder hat eine hohe Attraktivität für die Kunden, dieser Ansatz.
Ja, also Komplexität ist das eine, Zeit ist das zweite und dann, wie genau du bei den KPIs rauskommst, ist das dritte. Weil das, was wir tun, muss gemessen werden können. Und es ist tatsächlich etwas, was ich in dieser Branche, in der wir unterwegs sind, ganz, ganz schwierig finde, ist, wenn ich mich als Agentur nicht bereit erkläre, messbar zu sein für das, was ich darstelle an Ergebnissen. Und das ist, gerade wenn ich an einem reinen Strategiebereich unterwegs bin, ist es ja ganz schwierig, weil ich kann immer sagen, ja, ich habe eine Strategie gebaut, ihr habt sie aber nicht richtig umgesetzt. Deswegen könnt ihr mir nicht sagen, dass das die falsche Strategie war. Na, und ich will halt weg als Agentur, ich will weg aus diesem selbstgeschaffenen, ja, fast schon kleinen Wohlfühlraum der Verantwortungslosigkeit gegenüber Kunden, weil ich mich immer wieder darauf beziehen kann, dass entweder die Strategie nicht richtig umgesetzt wurde von jemand anderem oder dass jemand anders die Strategie gemacht hat und ich hätte die niemals so gemacht und deswegen kann das, was ich umsetze, auch nur halb gut sein. Und das muss ich als Agentur in der heutigen Zeit, muss ich eine gewisse Verantwortung übernehmen für das, was ich tue. Wenn ich mich wirklich als strategisch kreative Agentur positioniere, so wie wir das tun, muss ich auch messbar sein. Und das ist uns total wichtig. Das heißt, Komplexität erwartet der Kunde, eine Antwort auf Komplexität, eine Antwort auf das Thema Zeitdruck, mit dem auch natürlich Budgetdruck, aber vor allem auch Zeitdruck und Messbarkeit. Und das ist was wir versuchen, quasi alle drei Punkte auch zu bedienen.
Ich mochte das, ich habe das Zitat gerade sofort aufgeschrieben, es wird ein Teaser, Guido, den hast du jetzt, raus aus dem Wohlfühlraum der Verantwortungslosigkeit.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Und um Gottes Willen, ich werde jetzt niemanden schlecht reden, das meine ich nicht. Also vieles davon ist ja prozessbedingt im Sinne von, okay, ich bin für Strategie, aber nicht für Umsetzung verantwortlich. Oder ich bin für Umsetzung verantwortlich, habe aber die Strategie nicht definiert und deswegen kann ich dafür keine Verantwortung übernehmen. Es geht einfach darum, quasi sicherzustellen, dass das die Anforderungen, die die Kunden an so etwas haben und was sie erwarten, dass ich das auch wirklich verantwortungsvoll bedienen kann.
Und sag mal, ich komme jetzt gleich mal zu dem nächsten Punkt. Ja, wie soll ich sagen? Vergütungsmodell. Weil das ist ja schon interessant, wenn man Strategie und Umsetzung macht, wenn man sich an den Ergebnissen messen lassen möchte, wenn ihr schon auch durch eure, ich nenne es jetzt mal Sprint und Prototyping, ihr habt ja einen ungewöhnlicheren Prozess vielleicht auch für viele Kunden. Wie setzt ihr das an? Also geht ihr über Paketpreise, geht ihr über über Stunden und eine hohe Transparenz in der Frage, wie lange brauchen wir für was? Geht ihr über Performance? Ist es mal so, mal so?
Es ist, ich glaube, das ist ganz grundsätzlich, bevor wir auf ManyOne eingehen, ich glaube, das ist eine der spannendsten Themenfelder, in der sich Kreativagenturen, strategisch Kreativagenturen im Moment bewegen, weil extrem viel Veränderung da drin ist, sowohl die Erwartungshaltung des Kunden als natürlich auch Anspruch der Agentur, wie die Leistung, die wir erbringen, in irgendeiner Form vergütet wird. Ich persönlich glaube, dass Zeit auf schon in der nahen Zukunft Zeit kein messbarer Faktor mehr ist, wie du dich vergüten lässt, sondern es muss aus Impact herauskommen, es muss aus Ergebnissen herauskommen, es muss aus Wert herauskommen. Jetzt ist es natürlich so, dass nach wie vor noch auf Kundenseiten oft diese traditionelle Art der Betrachtung einer Agentur herrscht. Sagen Sie uns mal die Senioritätslevel. Was ist der Tages- oder noch besser der Stundensatz? Wie viele Stunden oder Tage werden Sie brauchen? Warum nicht 10% weniger und so weiter? Und das ist halt einfach gelernt. Das ist gelernte Arbeit mit Agenturen, mit Kreativagenturen. Ich glaube, deswegen wird so ein Veränderungsprozess auch natürlich eine Weile dauern, weil er auch auf Kundenseite stattfindet, Dinge anders zu bewerten, das Ergebnis einer Leistung einer Agentur anders einzuordnen, zu bewerten. Wir arbeiten grundsätzlich mit verschiedenen Modellen. Also wir haben natürlich das ganz klassische Projektmodell, wo wir einfach sagen, okay, das ist die Aufgabenstellung. Wir glauben, dass wir dann und dann anfangen, dann und dann fertig sind. Wir stellen ein Team zusammen, was ganz viele verschiedene Skills hat, die sich unterschiedlich bewerten und kommen dann zu einem Projektpreis. Das ist eine Sache, das passiert regelmäßig. Wir haben relativ häufig auch die sogenannten stabilen Teams. Das heißt, wir haben Teams mit verschiedenen Skills, die über einen längeren Zeitraum an größeren Themen bei unseren Kunden arbeiten und wo unser Kunde genauso wie wir auch versteht, dass der Fokus sich auch mal von Woche zu Woche verändern kann, dass wir nicht jeden Sprint so planen können, wie wir ihn oder so durchführen können, wie wir ihn vielleicht vor 2 Monaten mal geplant haben, dass eine Woche mehr Prototyping an der einen Stelle oder eine Zwischenpräsentation für den Aufsichtsrat an der anderen Stelle viel werthaltiger in dem Projekt ist. Und in diesen stabilen Team-Setups sind wir dann auch in der Lage, einfach nicht so sehr auf das einzelne Deliverable gucken zu müssen, sondern eher auch ein bisschen flexibler auch von unserer Seite her zu reagieren, wenn es darum geht, Themen anzupassen. Das haben wir auch. Wir haben darüber hinaus auch noch andere Modelle, an denen wir jetzt arbeiten, die vielleicht eher KPI-basiert sind oder die stärker in die Werthaltigkeit gehen dessen, was wir für den Kunden machen. Wir haben auch natürlich immer wieder Kunden, die selber auch bereit sind zu sagen, lass uns mal anders denken über eine Form der Zusammenarbeit, wie über den Wert, den ihr dem Unternehmen gegenüber bringt. Das, glaube ich, dieser Veränderungsprozess, der geht halt oder der muss halt, nee, anders, der kann halt nicht ausschließlich nur von der Angebotsseite der Agenturen herkommen, der muss natürlich auch von der Abnahmeseite der Unternehmen her in irgendeiner Form mit gegangen werden. Und da glaube ich, braucht es einfach eine gewisse Zeit zu verstehen, dass die Leistungen, die so eine Agentur bringt, sich vielleicht nicht nur ausschließlich aus Zeit bemessen lässt, sondern eben tatsächlich auch andere KPIs, andere Zielwerte in der Kalkulation eine Rolle spielen. Ja, genau.
Sag mal, wie ist das bei euch? Also wie kommt ihr zu Projekten? Ist so die Einflugschneise Pitchberatungen bei euch? Ist es ist es ein großes, weiß ich nicht, Outbound-Geschäft? Macht ihr selber viel Akquise? Wie funktioniert das?
Ja, also ich muss sagen, wir pitchen relativ wenig, wenn ich das auf die Quantität der Kundenbeziehungen übertragen würde. Also wir pitchen natürlich auch, klar. Und wir freuen uns auch, wenn wir einen Pitch gewinnen. Ich bin sehr selektiv, was Pitches angeht. Ich meine, da bin ich nicht allein. Das kennst du auch aus deinem Tagesgeschäft. Ich finde es halt immer schlimm, wenn Pitches dazu da sind, im Prinzip so viele Informationen wie möglich abzugreifen und es relativ klar wird durch das Pitch-Briefing, dass es eigentlich darum geht, möglichst breit Ideen zu holen und sich am Ende dann zwar für was zu entscheiden, aber so richtig, so kompetitiv ist es nicht. Es geht eher darum, möglichst einfach Arbeit für umsonst zu bekommen. Und da gibt es auch Pitches, an denen wir uns einfach nicht beteiligen. Das muss ich ganz klar sagen. Aber wir pitchen natürlich auch. Wir werden eingeladen zu Pitches. Wir gucken uns das sehr selektiv an und sagen dann, okay, das passt. Weil der Punkt ist auch der, wenn ich das Gefühl habe, dass wir als ManyOne nicht wirklich Wert stiften können bei der Kundin, bei dem Kunden, dann machen wir es auch nicht, dann gehen wir auch nicht in den Pitch rein. Ich muss nicht ein Business gewinnen des Business wegen, wenn ich weiß, dass ich eigentlich der Falsche bin, der vielleicht nur 60% oder 70% dessen erreichen kann, was sich der Kunde eigentlich vorstellt. Dann ist es meine Verantwortung zu sagen, hey, super, dass ihr an uns denkt, diesmal nicht, weil das sind wir nicht. Mhm. Aber beim nächsten Mal sind wir es vielleicht wieder. Das nur vorweg. Ansonsten, wir haben ein sehr starkes Outbound-Geschäft, natürlich klar, durch unser großes Netzwerk, durch unseren vollen Rucksack an Projekten aus den letzten 15, 20 Jahren, durch viele, viele Kontakte. Wir haben mittlerweile, und am Anfang kannte uns halt einfach auch keiner, das darf man nicht vergessen. Also vor 4 Jahren hat die Marke ManyOne, die war nicht existent. Also das ist ja auch, das muss halt wachsen. Wir haben aber mittlerweile, würde ich sagen, seit 1,5 Jahren sehen wir ein wirklich starkes Inbound-Geschäft, was mich auch persönlich freut, dass wir in Ländern, in denen wir einfach aktiv sind, dann wahrscheinlich stark auch natürlich über Hörensagen geprägt, stark aber auch, weil wir uns wirklich auch bemühen mittlerweile unsere Kommunikation und die Kommunikation über die Marke ManyOne zu verstärken. Da sehen wir eine Veränderung, eine positive. Aber ja, am Ende glaube ich auch wiederum aus meinen mittlerweile weit über 20 Jahren Erfahrung in dieser Industrie, wir sind eine beziehungsgeprägte Industrie. Wir sind eine Industrie geprägt durch Vertrauen, durch das Wissen, dass man jemandem eine Herausforderung anvertrauen kann. Und deswegen glaube ich, dass Beziehungen immer noch das A und O dessen sind, wie du langfristiges Business generierst. Und man muss dazu sagen, weit über 2/3 unseres Jahresumsatzes kommt von Kunden, mit denen wir mindestens 1 Jahr zusammengearbeitet haben. Mhm. Und das ist dieses Vertrauensverhältnis, von dem ich spreche. Und ich glaube, du kennst es aus deiner Arbeit genauso wie ich aus meiner. Du hast oft auch Kundinnen und Kunden, wenn die mit einem Thema kommen, mit einem Briefing kommen, wenn du mit denen in ein Projekt gehst, für die steht sehr viel auf dem Spiel. Auch persönlich. Wenn das Projekt nicht funktioniert, wenn das Produkt nicht funktioniert, wenn die Marke nicht vernünftig gelauncht wird, für die steht persönlich viel auf dem Spiel. Und deswegen bin ich halt immer noch dabei, dass wir am Ende in dieser Beziehung zueinander stehen zwischen Kunde und Agentur, was ganz, ganz stark vertrauensgeprägt ist. Und das muss wachsen über die Jahre. Und ich glaube, komplett zu sagen, ich baue das ohne Beziehungen auf, ist super, super schwierig. Ohne bestehende Marke, ohne Beziehungen. Das kann kaum funktionieren. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir so schnell so groß gewachsen sind. Weil die Menschen, mit denen wir arbeiten und teilweise sehr lange kennen und uns vertrauen. Und wir das Vertrauen versuchen dann zurückzugeben in Form von wirklich guter Arbeit.
Du, die vielleicht um nochmal, weil ich habe mir vorhin, bevor wir uns dann dem Ende nähern, weil noch will ich gar nicht Schluss machen, ich habe nämlich noch eigentlich noch super viele Fragen, aber du hast vorhin auch nochmal von dem Team-auf-Team-Modell gesprochen. Also das heißt, genau. Vielleicht nochmal reinzugucken, wie seid ihr organisiert, ja. Wie schafft ihr das sozusagen über die Standorte, unterschiedlichen Skills, Crafts und so weiter? Was steckt hinter dem Team-auf-Team-Modell?
Ja, toll, dass du da nochmal drauf zu sprechen kommst, weil mir das persönlich auch wirklich, wirklich wichtiges Feld innerhalb von ManyOne ist, weil es viel damit zu tun hat, warum wir dort sind, wo wir heute sind. Also wir haben uns organisiert als unter diesem Team-auf-Team-Modell. Wir glauben daran, dass die ideale Teamgröße eigentlich 20, 25 Leute nicht überschneidet und dass die Teams in sich extrem autark arbeiten können und eine entsprechend hohe Entscheidungsfreiheit haben für Investitionen, für Einstellungen von neuen Mitarbeitenden, für Fokus Bereiche, auf die sie sich mit Kunden konzentrieren wollen, für Industrien, auf die sie sich konzentrieren wollen, für die Art und Weise, wie sie sich im Tagesgeschäft organisieren. Das heißt, wir versuchen eigentlich Teams zu schaffen, die mit diesem Verantwortungsbereich wachsen können, und gleichzeitig versuchen wir klarzumachen, dass ein Team nicht immer komplett autark für sich auf einem Kunden oder auf mehreren Kunden arbeiten muss, sondern dass wir natürlich innerhalb eines Projektes versuchen, die Leute mit den richtigen Skills, mit dem richtigen Background, mit der Erfahrung vielleicht von ähnlichen Projekten zusammenzubringen. Das heißt, zum einen, ein Team ist deine Heimat, das ist da kulturell, wo du zugehörst, das ist da, wo du deine ganzen Rituale hast, deine Check-ins hast. Das kann bei einem kleineren Standort, gibt es dann vielleicht pro Standort ein Team, also Barcelona zum Beispiel ist halt ein Team, aber in Dänemark, in Kopenhagen sind wir weit über 80 Leute, annähernd 100 Leute, ja, also 90 ungefähr, und sind in 4 beziehungsweise 5 Teams organisiert. Das heißt, nur weil wir alle an einem Standort sind, heißt es nicht, dass wir alle in einem großen Team arbeiten müssen. Denn man kann 80, 90 Leute nicht durch eine klassische Führungsorganisation führen. Die Aufmerksamkeit ist nicht da. Ich kann auch die Bandbreite dessen, was ich an Kunden tue, normalerweise nicht mit einem typischen Pyramiden-Top-Down Organisationsstrukturansatz lösen. Das heißt, wir glauben, dass diese Teamgröße 20 bis 25 ideal ist. Und dann arbeiten wir in Projekten so, dass die Designerinnen, Designer, die Strategen, die Strateginnen aus verschiedenen Teams ganz oft in anderen oder in virtuellen Teams zusammenarbeiten. Das heißt, das Beispiel von eben, ich bin ein Stratege in Barcelona und arbeite mit einer Designerin aus Kopenhagen und einem Designer aus London zusammen, dann ist Barcelona mein Heimatteam, da habe ich meine Weekly Check-ins, da habe ich vielleicht meine Daily Stand-Ups, da habe ich meine Summer Party, da habe ich all diese Dinge, da habe ich denjenigen, der mich führt, auch fachlich führt und auch weiterentwickelt mit einem Director. Aber es kann durchaus sein, dass ich jetzt für 3 Monate mit diesen beiden anderen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite und dann ist das mein Arbeitsteam. Und das Team in Barcelona entwickelt sich und seinen Standort selbst weiter, weiß aber auch, dass es nie komplett autark nur in Barcelona arbeiten wird und gliedert sich sozusagen ein. Und dann geben wir aus einer globalen Sicht gewisse Prozesse vor, setzen eigentlich im Prinzip Leitplanken, an denen man sich orientieren kann. Natürlich haben wir eine Art und Weise, wie wir unser Finance managen. Natürlich haben wir ein Resourcing-Planungstool und eine Art und Weise, wie wir Ressourcen planen, wenn wir Projekte planen, wie wir die Designerinnen und die Strategen einplanen in das Projekt. Das ist da und da kann ich auch nicht von abweichen in so einem Team, weil wir wollen halt keine unterschiedlichen Plattformen, keine unterschiedlichen Prozesse. Aber ansonsten, wie ich mich orientiere in meinem Markt, wie ich wachsen will und so weiter, da habe ich einen extrem hohen Freiraum, mich drin zu bewegen. Und dieser Team-of-Team-Setup hilft natürlich auch, da sind wir bei dem Ursprungspunkt, relevanter und resilienter zu sein, weil ich kann eher noch hingehen und sagen, okay, es ist gar nicht wichtig, dass ich an dem lokalen Standort, wo mein lokaler Kunde A ist, diese 3 Sachen gar nicht abbilden kann, sondern das ist selbstverständlich, dass ich das mit einem Team-of-Team mache. Das wird auch nie hinterfragt. Und dem Kunden ist es dann auch ganz egal, ob die Designerin oder der Stratege aus Oslo, aus Frankfurt, aus London oder aus Barcelona kommt. Und gleichzeitig habe ich eine höhere Resilienz, weil wenn ich in einem Team einen Drop habe, habe ich vielleicht in einem anderen Team gerade einen Peak und dann gleicht sich das auch wieder wunderbar aus. Deswegen ist uns auch die globale Many-One-P&L natürlich immer das Allerwichtigste und nicht so sehr der Fokus darauf zu sagen, du musst immer nur an dich denken und an dein eigenes Team und an deine eigene P&L, sondern wir versuchen das sehr, sehr stark auch gemeinsam zu denken und auch uns gegenseitig sozusagen in diesen Ansätzen zu unterstützen.
Cooler Ansatz, ja, finde ich super interessant. Also ich kenne das auch von vielen anderen Agenturen, dass man sagt, wir haben unterschiedliche Böden, wir haben unterschiedliche Studios, wir haben, ja. Ne, aber das ist, ich glaube, da ist viel, genau. Viel Wahres dran, ne, dass du sagst, es gibt so diese eine kulturelle Heimat, die letztlich dann immer Ausgangspunkt ist für die ganz normalen Entsendungen, die ja jobbedingt, skillbedingt auch stattfinden müssen, damit man die Kapazitäten gut auslastet.
Und um vielleicht nochmal auf der People-Seite zu bleiben, wir haben dadurch natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, dass die Menschen bei uns wachsen können, weil ich natürlich mehr Verantwortungslevel habe und mehr Führungsebenen habe, in denen ich da drin sein kann. Ich kann Lead-Designer oder Lead-Stratege sein, dann führe ich einen Kunden, dann führe ich ein Team. Ich kann Director sein und Teamlead, dann führe ich ein ganzes Team. Dann kann ich auf einmal Partner werden und bin für die P&L verantwortlich. Und dann bin ich halt vielleicht im Global Management, so wie ich jetzt heute. Und ich kann dadurch oder wir können dadurch den Mitarbeitern bei uns ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben zu führen und Führung dazu zu lernen und in den Führung einzutauchen. Nicht nur zu sagen, es gibt jetzt irgendwie einen, der führt das Studio Deutschland und darunter ist halt nichts mit Führung. Nein, also auch innerhalb so eines Teams kann ich dann verschiedene Führungslevel haben, wenn ich mich in diesem Team of Team Setup organisiere und zum Beispiel sage, der Kunde wird von einem gemischten Team aus 3 Offices geführt und deswegen bist du als Lead-Stratege für den Kunden verantwortlich, auch wenn der Kunde vielleicht gar nicht in deinem Heimatteam beheimatet ist, aber du führst ihn, weil du am besten dafür geeignet bist. Und schon habe ich wieder die Möglichkeit, Führung und Verantwortung zu entwickeln in Menschen und dann auch die quasi in die nächste Führungsrolle wieder reinzubringen, die dann vielleicht tatsächlich ein gesamtes Studio beinhalten kann oder drüber hinaus.
Ist ein schöner, ein schöner Punkt, den du wieder geschlossen hast von unserem Anfang, als wir über Wachstum und persönliches Wachstum auch kamen, nochmal mit diesem Beispiel von Team-of-Team-Modell. Guido, letzte Frage. Ihr seid ja nicht fertig. Also gar nicht mal jetzt ausschließlich auf Wachstum bezogen, sondern wir sind ja, stetigen Veränderungen unterworfen. Das Prinzip der Neugierde ist ja für uns in der Kreativbranche auch kein neues. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wie sieht das bei euch aus? Also wie viel Selbsterneuerung gibt es bei ManyOne? Wie viel Transformationsdruck macht ihr euch selber und wie macht ihr das?
Wir ganz grundsätzlich definieren wir uns von unserem eigenen Anspruch her eigentlich sogar als liquides Unternehmen. Also wir glauben daran, dass wir in einem komplett stetigen Veränderungsprozess sind, was uns selbst betrifft, also mich als Führungskraft, genauso wie das Unternehmen als Organisationsform. Wir haben mal ganz am Anfang glaube ich, ein ganz interessantes Statement festgesetzt, als wir ManyOne gestartet haben. Da haben wir gesagt, wir leben in so sich schnell verändernden Zeiten. The next decade will only be 5 years. Also wir glauben daran, dass die nächste Dekade nach 5 Jahren schon wieder abgeschlossen ist. Mhm. Und wenn wir dann zurückblicken, können wir sagen, Ende des Jahres haben wir schon die erste ManyOne-Dekade abgeschlossen, weil das sind ja dann quasi 5 Jahre. Mhm. Und in diesen 4,5 Jahren, in denen wir jetzt unterwegs sind, hat sich ManyOne so unglaublich oft verändert in der Art, wie wir uns positionieren, in der Art, wie wir das Unternehmen führen, in der Art oder in dem Umfang dessen, was wir bei Kundinnen und Kunden leisten können. Und teilweise kommt das intrinsisch heraus, weil wir glauben, dass wir uns verändern müssen, um weiter wachsen zu können, weil wir glauben, dass wir neue Verantwortungsebenen schaffen müssen, neue Führungsrollen schaffen müssen, dass sich Führung weiterentwickeln muss. Und andersherum oder zum Zweiten kommt es halt natürlich aus der externen Welt auf uns zu. Wir haben Veränderungsprozesse im Geschäftsmodell, die kommen werden, weil Kunden und Kundinnen das hinterfragen werden, wie wir als Agentur einen Wert bestimmen für eine Leistung, die wir bringen. Wir haben Veränderungsprozesse, die aus technologischer Sicht kommen mit KI. Also wir für uns ist KI ein extrem wichtiger Baustein dahingehend, wie wir ManyOne auch in Zukunft betreiben wollen und positionieren wollen. Und zwar nicht, weil wir glauben, dass KI einen Designer oder einen Strategen ersetzt, weil ich glaube, KI fehlt halt ein wichtiger Baustein, das ist die menschliche Empathie, das wird es nicht ersetzen können, aber KI ist unwahrscheinlich effizienter drin, Dinge zu beschleunigen. Es ist unwahrscheinlich guter drin, Wissen zusammenzufassen und zu analysieren. Es ist unwahrscheinlich wertvoll als Baukasten für viele Schritte, die wir in unseren Prozessen gehen. Deswegen werden wir uns da weiter verändern und tun das auch. Und wir werden uns auch weiter verändern in der Art und Weise, wie wir mit Herausforderungen auf der Kundenseite umgehen, von denen wir heute wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie an uns gestellt werden. Und ich glaube, diese 3 Veränderungsprozesse oder diese 3 Perspektiven, die intrinsische Motivation, sich grundsätzlich zu verändern und sich mit dem Status quo nicht zufrieden zu geben, die externen Faktoren, sei es Technologie, sei es Anforderungen an Geschäftsmodell und dann das Ökosystem, in dem ich mich mit Kundinnen und Kunden bewege, wenn ich diese 3 Sachen immer in Betracht habe, dann bin ich eigentlich nie fertig, eine Agentur zu bauen. Und ich denke immer dran, mein Vater ist leider schon vor 4 Jahren verstorben, aber der kommt aus der ganz klassischen Werbung. Und als ich mich mal einige Jahre, bevor er verstorben ist, so über seine berufliche Zeit unterhalten habe, da hat er immer ja gesagt, ja, also bei uns haben sich halt Trends für Farben geändert, Trends für Produkte, Trends für Formen, aber wir haben eigentlich immer gleich gearbeitet.
Wahnsinn.
Also ich habe 25 Jahre lang in dem gleichen Setup gearbeitet, in den 80ern, in den 90ern. Und erst mit den frühen 2000ern hat sich angefangen, vieles zu ändern. Und ich glaube, wenn er heute noch leben würde, habe ich mir gedacht, der käme, glaube ich, der wäre total begeistert und würde sagen, Junge, sei froh, dass du in einer der spannendsten Zeiten in dieser Branche hier erlebt hast, lebst und dass du diese Veränderung miterleben kannst und gestalte Unternehmen mit all diesen Opportunitäten, die die Branche heute hat, komplett neu. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich auch in den nächsten Jahren noch am meisten freue.
Das ist ein tolles Schlusswort, Guido. Ich fühle das sehr, was du sagst. Ich finde das auch, ich finde das total freudvoll. Und ich bin auch eher der Typ, der sagt, was weiß denn ich, was passiert? Und ich finde auch das war für mich ein persönlicher Lernprozess, nicht immer das Gefühl zu haben, oh Gott, jetzt muss ich wieder das über Bord werfen, was ich mir letztes Jahr ausgedacht habe oder was wir uns auch irgendwie, was wir mal für gut befunden haben. Das ist kein, wie soll ich sagen, keine Niederlage. Sondern das ist ein Erkenntnisgewinn.
Nein.
Also das finde ich so spannend und das ist auch, also muss ich auch wirklich selbstkritisch sagen mit Bezug auf uns, das an das Team zu transportieren, dass man nicht Fähnchen nach dem Wind, sondern dass es eigentlich darum geht, die Dinge immer mit den Erkenntnissen, die neu dazugewonnen wurden, wieder neu zu bewerten und andere Dinge zu tun oder die Dinge anders zu tun. Das ist Teil unseres Jobs und unserer Aufgabe. Und das ist nicht so leicht, wenn Menschen per se Veränderungen erstmal nicht gut finden. Oder auch ab und an in unseren turbulenten Zeiten Dinge brauchen, an denen sie sich festhalten können. Also das finde ich auch ein super spannendes, auch aus der persönlichen Entwicklung für mich, ein großes Spannungsfeld, was ich aber auch gut finde. Also das gehört irgendwie dazu.
Und nochmal auf einen Punkt vom ganz am Anfang zurückzukommen, wo sich hier dieser Kreis vielleicht auch wieder schließt. Wir haben halt über die Rolle der Verantwortung als Agentur auch im Hinblick auf die Kundenseite gesprochen. Und wie kann ich meinen Kunden erzählen, dass sie sich als Unternehmen verändern müssen, dass sie als Menschen in dem Unternehmen sich verändern müssen, dass sie ihre Marke verändern müssen, dass sie ihren Ansatz, wie sie Geschäft machen, verändern müssen, wenn ich selber nicht in der Lage bin, Veränderungen zu leben und Veränderungen voranzutreiben, dann kann ich das nicht autark einfordern. Ich muss es vorleben, ich muss es mit ManyOne vorleben, ich muss es mit den Mitarbeitenden von uns vorleben oder ihnen die Möglichkeit geben, das vorzuleben. Nur dann kann ich ja mich auch gegenüber dem Kunden positionieren und sagen, und ich glaube intrinsisch motiviert daran, dass diese Veränderungen, die wir euch vorschlagen oder diese Art, wie ihr euch neu aufstellen müsst, dass die für euer Überleben wichtig ist. Und wenn ich das tue, muss ich selber in der Lage sein, mich zu verändern. Ansonsten kann ich das nicht autark tun.
So, wunderbar. Jetzt machen wir Schluss. Besser wird's nicht mehr. Richtig gut. Ich danke dir sehr, Guido.
Perfekt.
Das hat Spaß gemacht.
Danke dir, liebe Kim. Danke dir.